Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ja, also ich glaube, jeder, der den Klimawandel leugnet, der hat einfach irgendwo den Knall nicht gehört. Ja. Und natürlich gibt es diese Veränderungen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Genuss-Talk. Heute bin ich zu Gast in Bad Dürkheim bei einem, ja, man kann eigentlich sagen, sehr spannenden Winzer Deutschlands, vor allem aber auch in der Pfalz, Carsten Peter. Als Aufsteiger des Jahres für die Pfalz wurde er für 2024 ausgezeichnet und ist auch gleichzeitig Kellermeister von Gut Hermannsberg. Und jetzt hat er mit quasi dem alten Familienweingut doch nochmal eine andere Schiene eingeschlagen und vielleicht auch sich so ein bisschen nochmal in Richtung Heimat, ich meine, die Nahe ist jetzt auch nicht so weit weg von der Pfalz, aber mehr in Richtung Heimat orientiert. Es freut mich, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf. Schön, dass wir jetzt mal dich auch ein bisschen näher kennenlernen. Hallo.
Hallo, die Freude ist ganz auf meiner Seite.
Ja, Carsten, man kennt dich ja, das kann man ja gar nicht irgendwie außen vor lassen vom Gut Hermannsberg. Wir hatten es gerade eben, da bist du auch Aufsteiger in Deutschland geworden und dann, wie gesagt, jetzt Aufsteiger in der Pfalz mit dem eigenen Weingut. War es für dich eigentlich schon immer klar, du stammst ja aus einer Weinbauer- oder auch Winzerfamilie, dass du da auch in diese Richtung gehen willst?
Sehr gute Frage. Eigentlich so richtig klar wurde das ja erst so mit 16, 17 Jahren, wo ich dann auch die Lehre begonnen habe. Und klar, du hast ja immer am Anfang vielleicht noch nicht so dieses maximale Interesse. Also bei mir war das jedenfalls so. Aber das kam dann so peu à peu und spätestens dann nach der Ausbildung, wo ich dann erste Praktika dann auch in Burgund und Australien, Neuseeland gemacht habe, also da spätestens habe ich dann schon lichterloh gebrannt, wie man schon schön sagt. Und da habe ich schon auch richtig Bock gehabt, auch geilen Wein zu machen und ja, Weinberge ja weiterzuentwickeln. Und das ist ja eigentlich ein unfassbar toller Beruf. Ja, du hast quasi die gesamte Wertschöpfungskette, so wie man das heute vielleicht so ausdrückt, hast du in den eigenen Händen und wirklich vom Pflanzen eines Weinbergs bis letzten Endes dann auch, dass die Weine verkaufen darfst und auch diese hoffentlich gut verkaufen dann auch und die Leute viel Spaß haben mit. Da kriegst du super Feedback dann auch und ja, also das Ganze ist halt sehr, sehr umfassend. Es wird viel, viel verschiedene oder viele verschiedene Talente von dem Winzer abverlangt, aber das Ganze macht es einfach ja, super vielfältig und bringt auch wahnsinnig Spaß.
Ja, jetzt liegt natürlich die nächste Frage ziemlich nah. Warum eigentlich dann auf ein anderes Weingut und dann nicht direkt auch ins elterliche Weingut?
Das ist eine ja, super spannende Frage. Also bei uns war das so natürlich, als ich hier ins Familienweingut in Bad Dürkheim eingestiegen bin damals meine Eltern noch voll in charge und haben da natürlich das ganze Weingut auch von null entwickelt, muss man auch ganz klar mal sagen. Und ich dann mit neuen Ideen und halt ein bisschen anderen Ideen und ja auch mit dem, würde ich sagen, schon eine gehörige Portion Dickkopf auch, habe ich heute immer noch, kann es aber, glaube ich, bisschen besser gewichten und bisschen besser einsetzen. Also letzten Endes sind da zwei die Köpfe so ein bisschen aufeinander geprallt und die haben scheinbar ein bisschen Zeit gebraucht, einfach bis sie ja den Wert des anderen auch von meiner Seite her, also muss man auch sagen, ja, ja. Ne? Also es ist nicht nur eine Einbahnstraße gewesen, den Wert des anderen so ein bisschen erkannt haben und ja, letzten Endes waren es ein bisschen mehr als über 15 Jahre, ja, bis das wirklich so weit war.
Ja, das ist ja auch manchmal so. Ich glaube, das ist ja auch nie ein ganz einfacher Prozess. Ich habe ja schon auch nicht nur in der Weinbranche, sondern ja überall, wo Familie miteinander zu tun hat und so vor allem miteinander arbeiten soll und dann auch noch irgendwie so ein Übergabeprozess. Ne, man gibt gerne natürlich irgendwie schon an die nächste Generation ab, aber dann vielleicht auch etwas zähneknirschend und gerade dann, wie du es auch so schön beschrieben hast, treibt man sich halt auch oftmals. Und das ist manchmal auch besser, dass man vielleicht erstmal sagt, okay, wir gewinnen Abstand, dass da nicht zu viel Scherben vielleicht auch entstehen und irgendwann findet man ja auch den Weg wieder zurück. Heimat spielt ja schon für dich auch dann eine Rolle, ne? Wenn du jetzt wieder quasi hier dann doch das Familienweingut für dich quasi entdeckt hast und übernommen hast.
Ja, Heimat ist schon ein großer Begriff,
ja.
Sagen wir es mal so. Aber ich habe ja natürlich hier, als ich angefangen habe in Bad Dürkheim, auch eine Idee gehabt, was ich hier machen will und was mir da vorschwebt. Das hat sich mittlerweile klar sehr verändert auch, weil ich in den letzten 15 Jahren auch viel zugelernt habe, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem ja den Respekt vor einem großen Weinberg, vor einem einzigartigen Terroir, einer einzigartigen Herkunft einfach gelernt habe an der Nahe, muss man ehrlich sagen auch. Und aber das ist dann auch schon wieder der Grund, was mich dann auf Bad Dürkheim nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel auch drauf sehen ließ. Und dann muss ich aber auch gleich dazu sagen, um jetzt mal ins Pfälzische bisschen abzudriften. Also ich bin weder auf dem Hermannsberg alleine, ja, und auch hier in Bad Dürkheim nicht alleine. Also die Familie hilft da schon brutal mit, sonst würde man das gar nicht schaffen. Und vor allem meine Frau Anne. Also ich verstehe das schon eher als Team, auch wenn mein Name da auf dem Etikett steht. Ist das Weingut Carsten Peter mehr als eine Person.
Ja,
also,
ja.
Das muss man schon immer sagen.
Ja, ich meine, das gehört natürlich dazu. Ne? Du sagst, man kann es ja nicht allein schaffen. Weinberg, Keller, Vermarktung und so weiter und so fort. Da gehören einfach viele Hände dazu. Gerade bei einem Familienweingut. Ne? An der Nahe ist es ein bisschen anders, ist ja ein größerer Betrieb. Ne? Aber klar, vor allem, wenn es dann hier beim eigenen Weingut, dein Name steht drauf, aber die Familie arbeitet fleißig mit, damit das dann auch funktioniert. Was hat denn so die Nahe, was konntest du denn, du hast ja auch gerade gesagt, du hast das schätzen gelernt, aber was hast du vielleicht auch so von der Nahe mitgenommen hier in die Pfalz nach Bad Dürkheim, wo du gesagt hast, oh ja, das ist klasse, das will ich hier auch vielleicht irgendwo implementieren, umsetzen oder auch adaptieren. Und das ist, vielleicht gibt es ja da auch irgendwo Parallelen zu den zwei Anbaugebieten.
Es gibt Parallelen, relativ wenige, wenn man es jetzt mal so anguckt. Aber das, ich sag mal, das Wichtigste, was ich an der Nahe gelernt habe, ist sicher Demut. Also du kommst dahin als Pfälzer und denkst, ich kann alles, weiß alles und für mich ist alles überhaupt gar kein Problem. Dann läufst du das erste Mal die Kupfergrube hoch und dann fällt dir spätestens nach 10, 15 Metern auf, oh Gott, ich bin ja ein bisschen außer Puste, ne? Das hier ist Steilhang. Das ist ein bisschen was anderes als ein Dürkheimer Feuerwerk, ja. Also das mal rein, einfach so als Anekdote. Aber Demut vor allem halt, was so ein Weinberg, wenn er wirklich einen eigenen Charakter auch hat, was der in so einen Wein transportieren kann, wenn man ihn lässt. Und dass so ein Weinberg auch in vielleicht ein bisschen schwierigeren Bedingungen, wie wir ja auch die letzten 15 Jahre haben wir jetzt vorgestern mal so Revue passieren lassen, so die letzten 15 Jahre, was da eigentlich an normalen Jahrgängen dabei war. Und normal in dem Sinn gibt es fast nicht mehr. Jeder Jahrgang ist extrem speziell, sehr herausfordernd. Der eine mehr in die, der andere mehr in diese Richtung. Und dann hast du einfach ein riesiges Vertrauen mittlerweile in die Weinberge, weil du weißt, okay, wenn wir hier unsere Arbeit top machen im Weinberg und den Wingert, auf Deutsch gesagt, wirklich unterstützen mit allem, was er braucht und dann gibt er das zurück und dann wird da ein großer Wein entstehen und da kannst du schon fast nicht mehr so viel falsch machen dann am Ende des Tages, ja, und diese Demut und dann auch das Vertrauen in den Weinberg selbst, ja, ich glaube, das ist was extrem wichtig ist, weil das lässt dir dann auch, ja, oder gibt dir selbst als Winzer den Mut, dann mehr und mehr wegzulassen und einfach weniger zu tun und den Weinberg die Arbeit in Anführungsstrichen machen zu lassen und du bist dann eine Art, ja, Begleiter oder im Hintergrund irgendwo eher, auch wenn dein Name auf dem Etikett steht, also der Weinberg ist schon immer das da.
Also Geduld spielt da auch mit großer Rolle. Bist du ein geduldiger
Oh
Mensch?
ja, absolut. Ich bin ein wahnsinnig geduldiger Mensch. Nicht. Aber das ist mir eine Charaktereigenschaft, die mir nicht eigen ist. Und dann, ja, du hast natürlich so eine Idee und auch ein Gefühl für so einen Weinberg, was der kann, was der tut. Und dann versuchst du dahingehend auch zu arbeiten und dann passiert das einfach nicht gleich, weil das ist einfach unmöglich. Ja? So eine Wurzel, die kann jetzt nicht innerhalb von einem Jahr von rechts nach links wachsen, jetzt übertrieben gesagt, ja? Sondern das sind alles langsame Prozesse und das dauert schon, ja, 3, 5 Jahre, bis ein Weinberg wirklich diese veränderte Bewirtschaftung auch zeigt zum ersten Mal. Und bis man es dann im Wein schmeckt, geht dann mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen, dauert ein bisschen länger, aber ich sage mal, der Zeitraum 3, 5 Jahre ist schon relevant für mich, also so ein Erfahrungswert vielleicht auch. Und dann, ja, ist das Thema Geduld natürlich ein sehr, sehr schwieriges für mich, aber du musst dann auch einfach diese Überzeugung haben und an den Weinberg glauben und dann kommt das vieles einfach auch dann von allein.
Ja, also
Aber allein ist auch übertrieben.
aber
Also.
diese Geduld musstest du dann sehr wahrscheinlich schon hier dann auch aufbringen, als du dann ins das Familienweingut übernommen hast und das dann auch erstmal in die Richtung ja bringen musstest oder die Weinberge in die Richtung bringen musstest, wie du dir das vorstellst, ne?
Also wir haben ja, erster Jahrgang war ja 2021. War für mich eigentlich ein ganz cooler Start hier in der Pfalz, weil es ein relativ kühles Jahr war, also so ein bisschen ähnlichere Bedingungen zur Nahe. Und dann hat es ganz, ganz gut von Anfang an gefunzt, ja, einen Weinberg zu entwickeln. Wir haben natürlich, als wir hier gestartet haben, unser, ja, Familienweingut, also wirklich sehr, sehr extrem, kann man fast sagen, umstrukturiert, weil wir eine ganz klare Idee auch hatten, was für Weine wir ja letzten Endes erzeugen wollen oder eine gewisse Stilistik. Und dann haben wir natürlich auch Weinberge gesucht, die vor allem sehr charakterstark auch sind und auch diese Idee so ein bisschen mehr transportieren können. Also diese, wir reden über die Pfalz, nicht über die Nahe, ne? Also
Ja.
Nahe ultra cool Climate, ganz klar, Pfalz ist schon ein Ticken wärmer. Also wenn ich jetzt von Kühle, Frische, Eleganz rede, ist es natürlich schon so, dass wir in der Pfalz sind und dieses Pfälzergehen natürlich auch immer da sein soll. Aber wir wollten schon auch eine tolle Frische und eine Eleganz und Finesse auch in den Weinen haben und sind deswegen halt mit vielen Weinbergen auch Richtung Wald gegangen, auf sehr spannende Böden auch. Also was ja zu 99% eigentlich Kalkstein geprägt ist. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema, was Weinberg, was kann der wirklich und versteht man den direkt? Also da bin ich auch noch so ein bisschen dran und das ist auch super, super spannend, weil Kalk ist nicht gleich Kalk. Also von der Reaktion, was es an den Wein weitergibt und so weiter. Also das ist schon ein extremes Thema, auch wenn es, ja, ich sag mal, in einer ähnlichen Zeitphase irgendwann mal entstanden ist, gibt der Weinberg dann oder der Boden, das Kleinklima, dem Wein schon immer was mit. Und das ist eben von Lage zu Lage unterschiedlich. Und das zu lernen, zu verstehen und dann auch richtig, ja, ich sag mal, zu deuten, zu interpretieren, das ist schon eine Aufgabe, ja, 3 bis 5 Jahre.
Also richtige Fleißarbeit, bis man da das Richtige gefunden hat. Wir haben auch einen ersten Wein im Glas. Da kannst du ja auch gern gleich was dazu erzählen.
Also im Glas haben wir unseren Ortswein hier aus Bad Dürkheim. Das ist Dürkheim Premier Grün, nennen wir den. Jahrgang 23 ist ein Riesling. Ja, das ist ja in der Pfalz nicht immer gleich logisch, dass Riesling im Glas ist, wenn da ein Ort draufsteht. Das sind eigentlich 3 Parzellen in Bad Dürkheim. Das kommt aus dem Fuchsmantel, aus der Hochbenn in Bad Dürkheim und vom Spielberg. Das sind alles 3 Böden, die wahnsinnig viel Charakter haben, auch als Premier Cru klassifiziert sind. Wir haben überall nur kleine Parzellen und ja, ich bin jetzt hier nicht so der Freak, der jetzt 3 Reihen separat irgendwie ausbaut, weil ich immer denke, du brauchst einfach ein gewisses Selektionspotenzial auch hinten dran, dass du einfach keine Kompromisse machen musst, wenn es mal wirklich in einem Jahr eine extreme Selektion auch im Weinberg erfordert. Das heißt, dass du verzichtest dann auf Trauben, schneidest sie auf den Boden, wartest auf den perfekten Zeitpunkt zum Ernten. Und dann ist das eigentlich für uns so ein sehr emotionales Thema, weil das eigentlich Riesling ist, so wie ich denke, dass das in Dürkheim möglich ist. Und
Was macht denn jetzt so die Lage hier in Bad Dürkheim für dich so als ganz besonders aus?
das heißt ganz besonders. Also Dürkheim von den Weinen her ist, also wenn wir jetzt den Riesling probieren, ne, das ist für mich eher so ein hellerer Charakter, vielleicht ein bisschen strahlender, wenn ich es jetzt vergleiche in dem Weinberg, in dem wir auch arbeiten, also im Saumagen in Kaltstadt. Das ist für mich immer dunkler, ja, fast böse, so ein bisschen, wie die Weine sich dort darstellen im Riesling-Bereich. Sehr, sehr fest von der Struktur, und Dürkheim ist vielleicht so ein Ticken das freundlichere und ja, so ein Hauch vielleicht mehr Eleganz sogar. Und Saumagen hat halt diese unbändige Kraft und Tiefe. Das so als Vergleich mal jetzt, das ist immer schwierig, ne? Aber Dürkheim selbst ist natürlich ganz stark geprägt durch den Pfälzerwald im Hintergrund, ja, der ein riesiger Schutz irgendwo, wie ein Schutzschirm vor den kalten Westwinden ist, und der aber gleichzeitig auch Kühle bringt. Und das heißt, mit unseren Weinbergen sind wir eigentlich sehr, sehr nah an Wald auch rangerückt. Einmal wegen dieser Kühle und vor allem aber halt auch wegen den Böden, die dort sind. Und diese Kombination, weiß nicht, ob die jetzt einzigartig ist, glaube ich jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, in Dürkheim schon eine spezielle Situation, ja.
Also so das Terroir-Getriebene ist ja schon so dein Thema, dass du, wenn man dieses Wort noch bemühen möchte.
Heimat klingt doch viel besser, oder?
Ja.
Heimat.
Genau, also
Genau.
heimatgetrieben, dass man einfach tatsächlich die Herkunft schmeckt, wo der Wein herkommt, ne?
Ja, das ist, ich finde, das macht es halt eigentlich dann auch unverwechselbar, ne? Also ein Winzer, der kann natürlich sein Handwerk in verschiedenen Regionen auch machen. Und klar habe ich jetzt hier nicht meine Idee von Wein, wie ich denke, dass der Weinberg am besten zum Tragen kommt, die ich jetzt über die letzten Jahre auch immer wieder verfeinert habe. Eins zu eins nach Dürkheim jetzt übertragen, und das funktioniert genau so, ne? Also das ist totaler Käse. Man muss schon ein bisschen neu denken, anders denken, vielleicht ein, zwei ja, Stellschrauben, die man so als Handwerker im Weinberg und Keller zur Verfügung hat, neu denken und vielleicht auch nochmal ein bisschen verändern. Aber im Gro, glaube ich, ist, wenn das ein handwerklich gemachter Wein ist, gibt es da keine großen Revolutionen oder Geheimnisse oder sonst irgendwas. Das wird eigentlich seit mehr als 100 Jahren auf die gleiche Art und Weise mal gemacht. Und dann ist dann an die Frage, oder der Baukasten, sage ich mal, den man da, den Werkzeugkasten, den man zur Verfügung hat, ist seit 100 Jahren gleich. Und dann musst du halt ein bisschen gucken, dass du hier in der Pfalz, ich sage immer, also verglichen zur Nahe, ne? Nahe ist ja, ist gerade das mittlere Nahetal. Da hast du eine extrem ursprüngliche Landschaft, schroffe Felsen, der Fluss unten, steile Hänge, wo dann die Weinberge sind, extremes, ja, extremes Reizklima, also riesige Unterschiede zwischen Tag-Nacht-Temperaturen, extrem karge, steinige Böden auch. Und da kriegst du, ich sage jetzt mal, Charakter for free. Also das ist einfach immer da. Und unser Ziel ist es da, um diesen Knochencharakter, dann noch so ein bisschen Fleisch auch außenrum zu bekommen, einfach um eine gewisse, ja, Substanz auch zu haben in den Weinen, ne? Dass das jetzt nicht nur das pure Mineral ist, sondern ich möchte dann schon auch noch ein bisschen Wein dazu haben, weil ich glaube, dass das einfach zu der Lage mehr oder weniger auch dazugehört. Struktur, ganz wichtiges Thema. Und in der Pfalz ist als beispielsweise jetzt, wo wir hier arbeiten, geht es mir eigentlich eher darum, klar, einmal suchen Lagen, die so einen Charakter überhaupt transportieren können. Und ich glaube, das haben wir mittlerweile auch ganz gut gemanagt. Und dann aber auch in der Arbeit diesen Charakter wirklich rauszupolieren. Ich sage mal, das Pfälzer Leckergehen, ja, das viele so lieben. Und Das möchte ich schon so ein bisschen wegpolieren. Also ich will schon, dass der Kern zum Vorschein kommt und dass der Weinberg da wirklich strahlt. Der ist oft, sagen wir, ein bisschen überlagert. Und wenn man dann an den Kern vorstößt, und dann haben die Weine schon einen brutalen Charakter auch, oder können sie dann haben. Und klar, es ist immer Pfalz. Absolut, das will ich auch nicht verleugnen. Also dieses Leckergehen gehört schon so ein bisschen dazu, aber es muss schon auch Weinberg sein.
Ja, der berühmte Trinkfluss soll stimmen.
Genau, ne? So ist es, ja.
Du hast es eben auch im Vorgespräch so schön beschrieben, wie so ein Wein auch sein soll, dass es da auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Vorlieben irgendwie auch abholt, ne? Gerade auch in der Ortsweingeschichte, dass man sagt, hier, du hast da einen guten Wein, der einen Weinkenner schmeckt, der aber auch jemand schmeckt, der vielleicht nicht so gern Wein trinkt, und einer, der sagt, ja, okay, ne, ein schöner Abend mit Freunden, da gehört auch ein schöner, süffiger, schöner Wein dazu, den man da gut trinken kann. Wie viel Prozent der Arbeit, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, liegt denn dann da im Weinberg, und wie viel macht man dann tatsächlich da noch im Keller, oder ist im Keller eher dann wiederum die Geduld gefragt?
Also im Keller ist immer Geduld. Also Arbeit, oh, Prozent ist schwierig auszudrücken. Also wenn du sagst 90%, ist vielleicht untertrieben sogar noch. Das hängt ein bisschen auch vom Jahr ab, ne? Also unser lieber Herrgott, der schenkt uns manchmal wirklich auch was. Letzter Zeit vielleicht ein bisschen seltener, also wir müssen da schon, oder sagen wir mal so, die Geschenke auszupacken ist ein bisschen aufwendiger mittlerweile, das ist vielleicht ganz gut ausgedrückt, und ich sag mal, sobald die Traube abgeschnitten ist, also die Ernteentscheidung, der Erntezeitpunkt ist eine extrem relevante Entscheidung auch, und die hat wirklich einen riesigen Einfluss. Und ab dem Zeitpunkt, wenn die Schere wirklich die Traube vom Rebstock trennt, und ab dem Zeitpunkt kannst du nur noch Qualität verlieren. So, dann, also du hast dann 100% in der Hand, und dann musst du dir Gedanken machen, wie kriege ich diese 100% jetzt aus so einer Traube raus in den Saft. Und darum dreht sich eigentlich sehr vieles, und das willst du halt ja auch mit möglichst viel Eleganz und ohne Charakter zu verlieren, auch bekommen. Das heißt, da musst du schon ein bisschen vorsichtiger arbeiten. Da ist die Selektion im Weinberg natürlich ganz wichtig. Das ist der erste entscheidende Schritt vielleicht. Dann kannst du im Weingut nochmal nachsortieren. Auch manchmal ist draußen im Weinberg ja das Licht nicht ganz so perfekt, ja, und da hast du im Weingut hier dann einfach nochmal eine andere Ruhe und andere Möglichkeiten vielleicht. Nochmal über die Trauben drüber zu gucken. Also normal sortieren wir da nicht mehr wirklich viel aus, ehrlich gesagt, weil unsere Jungs, die machen das schon richtig cool draußen im Weinberg. Und da kommt dann wieder die Ungeduld zum Tragen, ne? Angerufen, wie lange dauert es noch, und seid dann fertig, und dauert halt. Ja, und da brauchst du aber jetzt auch keine Gedanken machen, dass da einer anfängt, hier qualitativ nachzulassen, nur weil ich jetzt das dritte Mal schon angerufen habe oder im Weinberg selbst draußen war. Oder also da ist Qualität das oberste Gebot, und das funktioniert schon ganz gut.
Ja, und im Keller wird sehr naturnah, genauso wie im Weinberg gearbeitet, ne?
Ja, im Weinberg starten wir jetzt. Wir arbeiten eigentlich seit 2021 biologisch, und sind jetzt ab 1.1. auch in der Umstellung, also dass es auch ganz offiziell mal auf dem Etikett irgendwann stehen darf. Gestartet haben wir eigentlich so für unser kleines Herz so ein bisschen, ne? Weil wir davon überzeugt waren, dass diese Art der Bewirtschaftung einfach für die Böden perfekt auch ist, und du mit den Mikroorganismen in den Böden einfach ganz anders ich sag mal, so eine Herkunft, Heimat transportieren kannst, wenn die sich wohlfühlen. Und dann ist da natürlich schon viel, viel Arbeit, ganz klar, das zu tun und da einfach weiterzuentwickeln. Im Keller selbst, ich sag mal, wenn die Pressung erledigt ist, bin ich so vielleicht ein bisschen Faulenzer, keine Ahnung, wie man das anders ausdrücken will. Also da wird nicht hier groß Batonage links, rechts und da nochmal hin und her gepumpt und da, sondern vom Prinzip ist es ein ganz, ganz einfacher Weg. Ich glaube an das Rezept geiler Wingert, geile Traube, geiler Wei. Also das ist relativ easy und da ist es fast wichtiger zu wissen, was man nicht tun soll, als das, was man unbedingt tun soll. Und dann wird nach der Pressung ja eigentlich der Saft fast direkt, also es wird so ein bisschen Sedimentation gemacht, dass die groben Trubstoffe sich unten absetzen und dann geht der Saft, jetzt für Riesling, Chardonnay gesprochen, eigentlich direkt in die Gärfässer und geht dann spontan. Das funktioniert meistens auch ziemlich gut. Kleiner Vorteil hier auch in der Pfalz, dass du in der Erntezeit dann oft ein bisschen wärmere Temperaturen noch hast und dann funktioniert die Gärung halt auf Picobello, ja, also das geht dann relativ straight durch. Ich bin nicht so der Kontrollfreak, was Gärtemperaturen angeht. Das heißt also, das kann schon noch mal ein bisschen wärmer werden. Und der Hintergrund da ist, Riesling interessiert mich eigentlich gar nicht dann. Wenn wir jetzt bei dem ersten Wein da jetzt mal bleiben, sondern für mich ist Riesling der, ja, nennen wir es mal Art Transmissionsriemen, ja, zwischen Weinberg und Glas letzten Endes. Und die Rieslingfrucht, das kann schon während der Gärung schon ruhig alles da rausgeblasen werden und dann kommt einfach Weinberg hinten dran und das ist das, was ich will, weil diese Primärfrucht, die war ich nach einem Jahr eh weg, die interessiert mich wirklich einen feuchten Käse, auf Deutsch gesagt.
Wir haben ja noch einen weiteren Wein, hast du gesagt, ne?
Genau.
Dann können wir ja da schon mal drauf schauen. Geduld ist ja wirklich sowas, was ich auch von anderen ja gehört habe, ne? Das ist immer so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits weiß man ja, Wein braucht seine Zeit, auch nicht nur im Fass, sondern nachher ja auch nochmal, wenn er abgefüllt ist, in der Flasche durchaus, ne? Bis er verkauft werden kann. Aber natürlich so, das Wissen oder das Wissen wollen, ne, wie er sich jetzt entwickelt hat, ist natürlich ja auch immer vorhanden. Wann warst du denn mit dem ersten Jahrgang des eigenen Weines hier in Bad Dürkheim so zufrieden, dass du gesagt hast, ja, das ist jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe?
Also sollte das irgendwann mal der Fall sein, werde ich auf jeden Fall aufhören.
Also nie zufrieden. Ja.
Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Grundtugend. Natürlich freut man sich, wenn du Spaß mit dem Wein hast oder wenn andere Leute auch Spaß mit dem Wein haben. Ganz klar, keine Frage. Aber du, das perfekte Jahr, also das ist ja nicht nur der Winzer an sich, du kannst ja handwerklich wirklich alles auf den Punkt wirklich machen und dann gehört einfach auch immer ein bisschen Glück dazu, einfach, ja, dass der Jahrgang da perfekt zu den Bedingungen passt und so weiter und so fort. Ich sage mal, dass wir sind, wie soll ich sagen, dieser Drang nach 100%, ja, den werden wir wahrscheinlich nie irgendwo erfüllt bekommen, weil das nicht nur alleine mit uns zu tun hat oder von uns abhängig ist, sondern da gehört ja auch ein bisschen, ja, Wetterglück letzten Endes auch dazu. Und wenn wir mal das Jahr 24 jetzt so Revue passieren lassen, also ich glaube, ich kann mich erinnern, dass der Wetterbericht für die nächsten 2 Tage genau dreimal zugetroffen hat in dem ganzen Jahr. Also da erkennt man schon ein bisschen, was das einfach für eine Schwierigkeit auch ist, wenn man mit der Natur arbeitet, aber da auch wieder das Vertrauen in die Weinberge und dann, ja, relaxen kannst du da jetzt nicht unbedingt, aber ich sag mal, dieses Vertrauen, dieser Glaube, der hilft dann schon auch, ne? Und sollte irgendwann mal wirklich der perfekte Wein rauskommen. Das ist ja immer erstmal sehr subjektiv. Ich hoffe, das ist nicht nächstes Jahr, dann müsste ich ja nächstes Jahr aufhören. Nein, das ist, du hast ja immer neue Ideen, die
Ja.
Weinberge werden älter und das ist immer ein Prozess, eine Entwicklung und ich glaube, das hört auch nie auf. Also aufhören, neugierig zu sein und das wäre, glaube ich, ganz schlimm. Also das wird mir hoffentlich nie passieren und da würde ich mich, glaube ich, auch nie drauf ausruhen. Ja. Also das
Dann
ist.
freust du dich auch auf jeden Fall immer auf jeden neuen Jahrgang.
Ja, absolut, absolut. Es ist ja super spannend. Jedes Jahr bringt neue Herausforderungen irgendwo auch. Und natürlich wünschen wir uns das alle als Winzer, dass wir mal ein bisschen entspannteres Jahr irgendwo haben. Ja, jetzt möglichst kein Frost im Frühjahr und dann vielleicht auch eine, Ja, ein bisschen entspanntere Regenverteilung oder
Ja.
Niederschlagsverteilung und tolles Erntewetter. Das wäre so der ganz große Wunsch. Alles zusammen kann man, glaube ich, nie haben irgendwie. Also irgendwo gibt es immer eine Herausforderung, die man zu meistern hat. Aber wie gesagt, ja, das kriegt man dann schon hin. Also.
Ja, es ist halt immer die Flexibilität ja auch gefragt, ne? Mit den gegebenen Dingen, die du ja auch beschrieben hast, da einfach damit umzugehen und dann das Beste rauszuholen, das dann halt auch zu deiner Philosophie passt und das, ja, mit dem du dann auch zufrieden bist, dass du sagst, ja, das ist meine Handschrift.
Ja, meine Handschrift, also da lege ich gar nicht so einen großen Wert drauf. Also, wenn zu mir jemand sagt, ja, das schmeckt nach Dürkheim oder das schmeckt
Das ist dir lieber.
da, das finde ich dann schon geil. Also da, das finde ich cool. Das ist ähnlich wie an der Nahe da, wenn du wirklich drei, vier Top-Weingüter in einer Lage hast, die alle ein bisschen anders arbeiten. Jeder hat ein bisschen anderen Ansatz. Oder das ist ja hier auch das Gleiche jetzt, ja. Und die Weine natürlich sind die ein bisschen unterschiedlich in der Ausprägung. Aber wenn du im Kern immer die Lage schmecken kannst, dann finde ich das einmal ein Riesenkompliment erstmal für einen Weinberg, weil der dann wirklich den Charakter hat und ein wirklicher Grand Cru ist, ja, eine große Lage. Und wenn du dann ja, da Teil davon sein kannst und dann ist das schon, schon eine coole Sache.
Jetzt ist es rot im Glas.
Genau. Spätburgunder.
Ein Spätburgunder.
In dem Fall unser Spätburgunder Charme, der zum größten Teil in dem Jahrgang jetzt 22, den wir im Glas haben, aus Leichstadt schon kommt. Also wir sind mit den Pinot- und Chardonnay-Flächen zum größten Teil Richtung Leichstadt in die Höhe gegangen, liegen wir dort ungefähr zwischen 250 und 300 Meter fast, was in den Weinen eine extra kühle Frische irgendwo auch gibt und natürlich wahnsinnig tolle Kalkböden auch dort. Niemals flurbereinigt gewesen, das macht es manchmal ein bisschen schwieriger, aber du hast natürlich eine sehr, sehr ursprüngliche Landschaft und ursprüngliche Böden. Das hilft natürlich schon. Flurbereinigungen finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, die helfen oft auch in der Bewirtschaftung, aber man muss wissen, wenn da Erde bewegt wird, das dauert halt eine Generation, also 30 Jahre mal Minimum, bis der Boden dann wieder so, ich sag mal, sein Gefüge gefunden hat, dass da wirklich alles perfekt ist wieder. Ne? Also in Dürkheim sind die meisten so lange schon her, ja? Im Spielberg gab es nie eine. In der Hochben ist es schon länger als 30 Jahre zurück. Fuchsmantel auf den Terrassen, wo wir sind, gab es auch nie eine. Also das ist schon okay dann so, wie es ist. Aber wenn wir jetzt dann gucken, Pinot neben Chardonnay und Riesling natürlich unsere dritte große Leidenschaft. Ja, wir haben uns ja nur auf diese drei Rebsorten eigentlich fokussiert hier im Weingut. Und ja, es ist, als wir angefangen haben, gesagt, ah, Carsten, du machst das schon, ja, so Freunde, das gute Riesling-Winzer, der kann auch guten Pinot machen. Das ist ein größeren Quatsch, also heute bis rückblickend noch nie gehört. Ne? Also das hat wirklich gar nichts miteinander zu tun. Natürlich, was vielleicht die beiden Geschichten so ein bisschen vereint, ist dieser Hang nach Eleganz, nach Frische, nach Feinheit, Eleganz und wieder. Pinot auf aber eine ganz andere Art und Weise. Ne? Und ja, diese extra kühle Frische oben in Leichstadt, wie gesagt, hier noch nicht als Ortswein auf dem Etikett, wird aber nächstes Jahr so kommen, weil wir aus Dürkheim jetzt endlich auch eine Einzellage auch machen können. Die wandert dann aus dem Cuvée heraus und wird separat abgefüllt werden. Und dann können wir in Leichstadt. Wird auch noch eine Einzellage kommen aus Leichstadt, aber das dauert dann wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre. Wir haben viele Weinberge neu angepflanzt und die müssen erstmal wirklich Fuß fassen auch. Und ja, das merkst du dann schon. Also ein junger Wingert kann schon auch einen großen Wein bringen. Und so wie wir gepflanzt haben, also mit einer extrem hohen Stockdichte auch, geht es natürlich auch schneller, dass die Wurzeln nach unten gehen. Aber du brauchst dann, wenn es wirklich ganz jung sind, schon auch Witterungsbedingungen, die dazu passen. Ne? Also das ist schon abhängiger wirklich vom Wetter, auf Deutsch gesagt. Und du merkst dann von Jahr zu Jahr, wie eigenständiger das wird, ja, und wie mehr Facetten wirklich von dem Weinberg jetzt in so einer Parzelle einfach dazukommen, weil sich das dann intensiver auch ausdrückt. Und ja, da muss man einfach dann wieder Geduld haben. Ja, das ist, du lachst immer, aber
Ja,
das ist leider so, ja.
ich lache, weil du wieder, das ist immer, das klingt ja so schon so ein bisschen, als ob das das Schlimmste wäre für jemand, der ungeduldig ist, dass er Geduld hat. Ne? Aber das ist halt, der Job bringt das mit sich.
Das gehört dann irgendwie ein bisschen dazu, ne? Aber ich glaube, man merkt es dann schon. Also, ich bin vielleicht nicht der Geduldigste, aber ich akzeptiere natürlich die Notwendigkeit und bin da auch ganz kompromisslos. Und da wird es nie irgendwas geben, von dem ich nicht zu 100% überzeugt bin, nur weil ich ungeduldig bin und das jetzt unbedingt da aufs Etikett draufschreiben will. Ich finde immer, wenn ein Weinberg, eine Heimat von so einem Wein wirklich auf dem Etikett steht und das schmeckt nicht danach, das ist das Allerschlimmste, was es gibt. Aber dann kann ich es auch lassen. Also, das ist vielleicht ein toller Wein nach wie vor. Also, das mag ja dann vielleicht sogar sein. Aber wenn da eine Lage draufsteht und eine große Lage und dann muss der Charakter da einfach schmeckbar sein.
Ja. Und das braucht halt einfach die Zeit, ne? Du
Genau.
hast es ja gesagt. Das Klima hast du jetzt auch gerade angesprochen, zwar im anderen Kontext. Ne? Das muss halt passen, bis dann alles auch entsprechend schön angewachsen ist und dann auch entsprechend das bringt, was du dir erwünschst und erwartest. Wie gehst du denn mit den Herausforderungen des Klimawandels? Ja, es bleibt die Pfalz ja auch nicht verschont von, ne? Auch wenn sie schön im Pfälzerwald liegt oder nahe am Pfälzerwald liegt hier. Wie gehst du denn damit um mit dem Thema? Denkst du da auch jetzt schon frühzeitig dran, weil du gerade gesagt hast, ne, viel neu gepflanzt oder auch wird vielleicht in Zukunft noch einiges gepflanzt werden. Was heißt das für dich? Wie gehst du damit um?
Ja, also ich glaube, jeder, der den Klimawandel leugnet, der hat einfach irgendwo den Knall nicht gehört, ja. Und natürlich gibt es diese Veränderungen, die zeigen sich im Weinbau, ja, vielleicht nicht zwingend jetzt über ständig höhere Temperaturen, aber über vielleicht mehr Extreme. Und da ist natürlich die Niederschlagsverteilung einmal ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Dann haben wir im Sommer sicher auch mal längere Zeiten mit einer höheren Temperatur. Auch das werden wir in Zukunft öfter haben. Und als wir wirklich gestartet sind hier, haben wir uns viele, viele Gedanken gemacht. Okay, also das hört sich jetzt ein bisschen wie Wunschkonzert an. So war das natürlich nicht. Aber wenn du hier frei träumen darfst, und wo würdest du denn gerne Weinberge auch machen und was inspiriert dich da oder was interessiert uns da? Und dann haben wir natürlich schon auch geguckt hier, was unsere Heimat für Möglichkeiten bietet. Und das sind vor allem die Parzellen einfach am Waldrand oder zumindest da in der Nähe, die einmal natürlich von den Böden super spannend sind. Aber der Pfälzerwald, der hat natürlich auch so ein bisschen kühlen Effekt. Also da merkst du schon, wenn du in diesen Taleinschnitten drin stehst, das kann wirklich jeder haptisch nachvollziehen, wenn er dann abends mal an so einem Sommertag, wenn es wirklich heiß war, sich in so einen Taleinschnitt, wenn die Sonne untergeht, reinstellt, was da wirklich für eine Luft, und das kann man spüren, wirklich runtergelaufen kommt in die Weinberge. Und das kühlt natürlich dann die ganze, ja, Gegend dann schon auch runter und logischerweise dann auch die Trauben, und das hat schon einen Effekt, ja. Und diesen Effekt, den wollen wir uns schon auch zunutze machen. Das, klar, dann sind wir noch ein bisschen in höhere Lagen auch gegangen, was wir glauben, dass auch in der Zukunft sehr, sehr spannend ist, jetzt schon und auch in der Zukunft vielleicht noch viel mehr. Wie wir darauf reagieren, also das war ja erstmal was eh schon da war, also was wir einfach interpretieren, sage ich mal, und wie wir reagieren, ist ganz klar Humus. Also du arbeitest natürlich mit den Laubwänden ein bisschen anders, als wir Weinberge neu gepflanzt haben, haben wir schon überlegt, wo die Traubenzone und Beschattung und so Geschichten sind natürlich schon relevant, aber das hat natürlich Grenzen. So, Humuswirtschaft ist sicher etwas, wo man sehr, sehr intensiv mitarbeiten kann, weil es viele, viele Aspekte bringt. Einmal schon angesprochen Mikroorganismen, das ist letzten Endes das Futter. Diese Mikroorganismen machen dann wieder Steine, ja, Felsen schmeckbar oder bauen das in Ton-Humus-Komplexe ein, wo letzten Endes die Rebe dann auch wieder sich andocken kann, weil so eine Rebwurzel, die kann jetzt ja nicht an so einem Fels da rumlutschen. Also das ist ja vielleicht eine schöne Fantasie, aber das ist ja nicht so. Ja, letzten Endes versuchen wir dadurch natürlich auch die Wasserhaltekraft in den Böden zu verbessern. Die Böden werden da, wie soll ich sagen, vielleicht ein Ticken erwachsener. Die Reben müssen nicht immer Wasser dann nehmen, wenn es einfach da ist, sondern sie wissen, da ist ein Speicher, auf den kann ich mich dann auch in trockeneren Phasen dann ein bisschen zurückziehen. Also da gibt es schon viele, viele Ansätze. Regenerative Landwirtschaft und so weiter, also wirklich dieser Aufbau von Humus. Aber da bin ich auch ehrlich, da sind wir ganz, ganz am Anfang. Da bin ich also keiner, der jetzt hier jahrzehntelang Erfahrung hat und sagt, es funktioniert auf jeden Fall. Aber da gibt's, finde ich, tolle, spannende Ansätze, mit denen man wirklich da auch weiterentwickeln kann und die nicht nur in eine Richtung irgendwo sinnvoll sind, sondern das ist so ein umfassendes Thema und das ist eigentlich richtig Bock, ehrlich gesagt, drauf. Und ich glaube, das hilft das auch, oder hilft uns da in dieser Richtung weiterzugehen.
Ja, und die Rebsorten, Riesling, Chardonnay, Spätburgunder, die sind ja jetzt auch nicht ganz unoptimal. Riesling hat vielleicht schon mal dann irgendwie, wenn es wärmer wird, das ein oder andere Problem, aber die zwei anderen, die können ja auch schon ganz gut mit so einem gemäßigten Klima, wenn da auch noch immer noch
Genau.
genug Kälte da ist, ne, Kühle da ist, ja auch ganz gut umgehen.
Ich sag mal, Pinot und Chardonnay, Burgund ist ja immer das ganz
Ja.
große Thema dann, ne? Also wir
Ja.
wollen ja hier keine Kopien machen,
Nee.
Burgund, aber klar, diese handwerkliche Arbeit, die da unten von unserer
Ja,
Seite
genau.
hier machen, ne? Das ist schon extrem beeindruckend, vor allem dieser tiefe Respekt einfach vor der Herkunft und da tun die ja alles dafür, ja? Also das ist schon sehr inspirierend auch. Und wenn man heute unser Grundklima hier in der Pfalz sieht, ist es ja vielleicht so, wie es in Burgund vor 30 Jahren war, ne? Also da, glaube ich, brauchen wir uns jetzt weniger Gedanken zu machen. Und wenn wir über Riesling reden, ja, es gibt sicher Lagen, für die ist Riesling nicht mehr ganz so spannend. Aber wenn wir hier jetzt in der Pfalz am Pfälzer Wald irgendwo uns orientieren und da hast du nicht nur nach wie vor kühle und frische, sondern also da mache ich mir wirklich auch keine Sorgen und hätte auch keine Probleme, diese Rebsorten in die nächste Generation weiterzugeben, weil ich mir extrem sicher bin, dass die da auch große Weine hervorbringen werden. Ne? Also da für Riesling wird es zu warm, also das sehe ich noch nicht ganz so. Es kommen auch immer mal wieder kühlere Jahre, jetzt 24 war wieder so eins. Und da brauchst du schon auch die besten Lagen. Da siehst du diese Lagenunterschiede auch schon wieder von der Reife. Jetzt, wir reden gar nicht wirklich über Zuckerkonzentration, sondern geschmacklich Reife, Säure, Phenolik. Und dann da merkst du Unterschiede. Und dann braucht man nicht hier irgendwie Nordhänge jenseits von Kaiserslautern hinten irgendwo zu pflanzen, weil wir Angst haben, es wird zu warm hier. Also das ist Käse, ne? Also die haben vor 2000 Jahren schon gewusst, wo hier die geilen Ecken sind, und das ist halt immer noch so.
Ja. Zukunft hast du gerade anklingen lassen. Wo siehst du denn jetzt das Familienweingut in der Zukunft? Hast du das schon so eine Vision, eine Idee, wo es hingehen soll?
Da habe ich so eine Idee. Also, ich sag mal, grundsätzlich haben wir uns natürlich schon ein Ziel auch gesetzt. Das Ziel ist jetzt aber weniger behaftet mit oder konkret irgendwo, wir wollen jetzt unsere Weine für 300 € verkaufen oder sowas. Also so konkrete Dinge gibt es nicht. Wir wollen natürlich unsere Idee immer weiter und weiter verfeinern auch. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Und da machen wir eigentlich von Jahr zu Jahr immer so einen kleinen Schritt. Am Anfang haben wir relativ große gemacht. Und jetzt, glaube ich, sind es eher die kleinen, feinen Schritte, die dann zukünftig kommen werden. Wir werden unser Weingut nicht deutlich vergrößern. Das heißt, wir bleiben hier bei den 7, 7,5 Hektar auch, die wir jetzt aufgebaut und bestockt haben. Das ist nicht das Ziel, hier massiv zu wachsen. Hat Ganz klar den Grund, weil ich einfach gern auch im Weingut arbeite, im Weinberg und auch im Keller. Und ja, Büro, finde ich, haben wir als Winzer genug zu erledigen. Und wenn die Betriebe dann immer größer und größer werden, dann wird das nicht weniger. Und ich mag meinen Beruf und tue das eigentlich gerne, weil mir das viel zurückgibt. Und dann will ich das auch gern tun, ne? Also da habe ich schon Bock drauf. Und also da konkretes Ziel jetzt gibt es in dem Fall nicht. Also wir wollen schon die Weinberge besser noch kennenlernen und guten Wein machen und mit Leuten, die das genauso sehen wie wir, einfach Spaß haben, die Weine zu trinken. Und klar, müssen wir auch ein bisschen was verkaufen, keine Frage, ne? Aber das ist natürlich auch in der Größe des Weinguts und so ein bisschen vielleicht entspannter dann zu sehen, dass du dann auch deinen vielleicht extremeren Weg für den einen oder anderen auch wirklich durchziehen kannst und da weniger Kompromisse machen musst.
Heimat schmeckbar machen, das nehme ich heute auf jeden Fall mit. Herzlichen Dank dir für deine Zeit und für den spannenden Einblick in deine Philosophie und in deine Weinwelt hier in Bad Dürkheim.
Sehr, sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Jetzt
Zum
trinken wir
Wohl,
aber
genau.
meine,
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.